Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit
Marcel Brankiewicz.
Gemeinschaft ist tatsächlich mit einer der größten Teile, weil wir alle in einem Leib sind. Im Leib Jesu. Wir brechen das Brot untereinander, weil wir wissen, dass alle ein Teil an diesem Leib sind und jeder wertvoll ist. Jeder, der heute hier sitzt, ist wertvoll. Wir haben es gerade gesungen. Es liegt nicht an uns. Wir haben uns nicht wertvoll gemacht durch unsere Dienste. Wir haben uns nicht wertvoll gemacht durch unsere Herkunft. Wir sind wertvoll, weil Gott zu uns Ja sagt. Wir sind wertvoll, weil Gott uns geschaffen hat. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, und da wird auch die Predigt heute hingehen, in diesem Bereich. Sind wir uns bewusst, wie wertvoll mein Nachbar ist, der neben mir sitzt, oder meine Nachbarin links und rechts hinter mir und vor mir um mich herum? Und wenn ich das weiß, dass sie den Wert hat, nicht den Maßstab, den ich setze, sondern erkauft, nicht durch Vergängliches, sondern durch das teure Blut Jesus Christus, durch das kostbare Blut Jesus Christus, dann erkenne ich den Wert. Und wir wissen, wie wir mit wertvollen Gegenständen umgehen, allein schon Gegenstände zu Hause. Dabei sind es alles vergängliche Dinge. Aber wir Geschwister, wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Und da ist die Frage, wie gehe ich mit den Geschwistern um? Und so heißt das Thema auch heute, Lost at Home, zu Hause und dennoch verloren. Und vielleicht fragen sich jetzt manche, wie ist das möglich? Ist zu Hause nicht der Ort, wo ich mich wohlfühlen müsste? Naja, das Gebäude, wo ich bin, das schützt mich draußen, wenn es stürmt. Wenn Gewitter ist, dann bin ich sicher, ich kann abends in mein Bett gehen. Vielleicht weiß ich, da kommt nicht so schnell ein Einbrecher rein oder sowas. Dann aber natürlich auch meine Familie. Die schützt mich endlich. Und selbst wenn ich irgendwie verfehle, einen Fehltritt mache, weiß ich doch, dass meine Familie zu mir steht. Ja, Blut ist doch dicker als Wasser, den Spruch kennen wir alle. Und trotzdem kann es sein, und das zeigt uns die Bibel, die schmerzhafte Wahrheit, wie man so schön sagt, man kann mitten im Haus sein oder im Haus des Vaters stehen und dennoch kann man lost at home sein, lost at home, also verloren zu Hause sein, sich vielleicht einsam fühlen, sich vielleicht nicht angenommen fühlen. Und deswegen wollen wir heute in das Gleichnis des verlorenen Sohnes reingehen, das ist euch sicherlich bekannt und sehr gerne predigt man über den verlorenen jüngeren Sohn. Dabei ist aber nicht nur ein Sohn verloren gewesen, sondern beide Söhne waren verloren. Jeder auf seine eigene Weise. Der Jüngere, sowie aber auch der Ältere, der im Haus des Vaters war. Und der Vater, der Gott symbolisiert, der beiden mit offenen Armen entgegenrennt oder entgegenkommt und die Arme offen hält und voller Gnade ist. Und wir wollen uns heute nicht den jüngeren Bruder anschauen, sondern explizit den Älteren, weil wir werden schauen, weil der ältere Bruder uns zeigt durch sein Verhalten, wie wir Geschwister in der Gemeinde nicht behandeln sollten, sondern ganz im Gegenteil, wie wir in unseren Gemeinden ein Umfeld schaffen können, wo Menschen sich wohlfühlen, wo Geschwister sich wohlfühlen, wo man vielleicht nicht Angst haben muss, wie ich angezogen bin, vielleicht nicht Angst haben muss, wer ich bin, wer ich war vielleicht oder vielleicht welche Facetten ich manchmal doch zeige, sondern dass ich mich angenommen fühle und nicht lost at home bin. Denn biblische Liebe ist keine Zuneigung, die man sich verdient. Wie gesagt, wunderbar in den Liedern gesungen, sondern etwas, was eine Entscheidung ist, die wir treffen, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und aus dieser Liebe heraus lieben wir unseren Nächsten. Ich lese vor aus Gottes Wort. Im Lukas-Evangelium Kapitel 15, die Verse 25 bis 32. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Da sprach er zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Kurze Geschichte, ich glaube, ihr kennt sie alle, das Gleichnis, was Jesus erzählte. Vielleicht aber nur zur Einordnung. Wir haben also ein Gleichnis, was Jesus den Pharisäern, Schriftgelehrten erzählt und auch den Zöllnern, die dabei standen. Es geht, könnte man sagen, primär um den jüngeren Sohn, der zu Hause war, mit seinem älteren Bruder lebte, mit seinem Vater in einem Haus. Er wollte aber nicht mehr in diesem Haus bleiben. So hat er sich das Erbe frühzeitig auszahlen lassen. Raus in die Welt, hat es vergeudet mit irgendwelchen Dingen. Irgendwann hatte er nichts mehr. Er war sogar so arm, dass er bei den Schweinen wiedergefunden wurde. Und selbst das Essen der Schweine begehrte er, aber niemand gab ihm etwas. So ging er in sich, sagte sich, selbst die Knechte bei meinem Vater haben es besser als ich hier. Er hat verstanden, dass das alles nichts bringt in dieser Welt. Er kehrte um, er tat Buße, ging auf den Weg zurück zu seinem Vater und überlegte sich, wie er Buße tun könnte und wollte sogar seinem Vater sagen, mach mich einfach zu einem deiner Knechte. Von Weitem stand dieser Vater also schon, Gott wie er ist, stehend, wartend auf uns, dass der Mensch umkehre von seinem Weg, rannte er ihm hinzu. Und bevor der jüngere Bruder noch irgendwie sagen konnte, dass er ihn zu einem seiner Knechte machen sollte, hat ihn der Vater schon längst um Abend unterbrochen, war fröhlich, dass er wieder zurück war, bekleidete ihn neu, Ring an den Finger, neue Schuhe, neue Sandalen und sagte, so mit aus, symbolisch gesehen, du bist nicht das, was du denkst, sondern du bist wiedergekommen, du bist ein Heimkehrer. Und meine Gnade ist größer als deine Sünde. Und deswegen kleide ich dich neu. Und das ist Wiedergeburt, das ist Bekehrung, das, was ein jeder hier wahrscheinlich erlebt hat. Oder ich hoffe es zumindest, was er erlebt hat. Und jetzt gehen wir in die Geschichte rein, weil jetzt passiert natürlich etwas. Jetzt haben wir die Unterhaltung, der Bruder hört das, er geht aber noch nicht mal rein, der Ältere. Er bleibt draußen, er ist zornig. Er möchte gar nicht, dass dieser jüngere Bruder wieder zurück ist. Er ist anscheinend nicht so ganz einverstanden. Jetzt geht er noch nicht mal mehr draußen, sondern hält sich in Distanz. Jetzt kommt der Vater auch hier ihm entgegen. Er wartet nicht, bis er zu ihm kommt. Kommt ihnen entgegen. Und jetzt fängt die Unterhaltung an. Und die Unterhaltung möchten wir uns jetzt mal ganz genau angucken. Ich habe die Unterhaltung mal gegliedert und habe die Aussagen getrennt voneinander, um uns die einzelnen Aspekte anzuhören, was der Bruder sagt, wie es vielleicht manchmal bei uns sein könnte in unseren Herzen, wie es aber nicht sein sollte. So, dann lasst uns mal reingehen in die erste Aussage. Weil die Glaubenswelt des Bruders wurde völlig über den Haufen geworfen. Weil du kannst, und auch das vielleicht nochmal vorher gesagt, man kann jahrelang, und da will ich keine Angst haben, im Gottesdienst sitzen. Und dieser ältere Bruder war im Haus des Vaters. Aber er kannte das Herz des Vaters nicht. Denn jetzt, wo etwas passierte, wo das Herz des Vaters offenbar wurde, anderen gegenüber, die vielleicht aus unserer Sicht es nicht verdient haben oder die schlecht sind, bricht für den älteren Bruder die Welt zusammen. Weil der Vater ganz anders handelt, als der Bruder innerlich sich gedacht hat. Fangen wir also an. Der Bruder fängt an, der Ältere, und sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Das ist vielleicht der erste Aspekt, wo Menschen anfangen, Gott gegenüberzustehen. Was sagt der ältere Bruder eigentlich damit? Warte mal, Gott, Vater. Also das kann ja jetzt nicht sein. Da kommt der da nach Hause, aber ich bin doch der, der hier nie weggegangen ist. Ich habe doch seit Jahren hier gedient. Ich habe immer etwas gemacht. Ich war ständig Tag und Nacht im Dienst, habe um alles mich gekümmert. Du müsstest mir eigentlich dankbar sein. Wissen wir, der ältere Bruder verwechselt hier das Herz des Vaters mit etwas. In Gottes Reich, im Haus des Vaters, verdienen wir uns keine Gnade. Es geht nicht um Verdienst, sondern um dienen, was eine Frucht der Liebe ist. Aber er hat hier einen ganz anderen Maßstab. Es geht überhaupt nicht um Gnade, sondern es geht doch irgendwie um Leistung. Es geht darum, in welchen Diensten er war und die anderen nicht waren oder sein Bruder nicht war. Und da ist die Frage, geht es vielleicht uns manchmal auch so in den Gemeinden? Und vielleicht geht es euch nicht so. Vielleicht stehe ich heute vor Geschwistern, die damit gar kein Problem haben. Und ich würde mir das wünschen, aber ich weiß selber an mir und auch in den Gemeinden, wo ich war, gibt es immer genau vielleicht dann doch solche Probleme, wo wir zwar im Haus des Vaters sind, aber vielleicht manchmal doch noch nicht gelernt haben, wie das Herz Gottes eigentlich im ganz tiefen Inneren tickt. Und umso älter wir vielleicht auch im Glauben werden, kann es manchmal passieren, dass wir vielleicht dann doch diese erste Liebe vergessen. In den Sendschreiben kennen wir das. Kehre zurück zu deiner ersten Liebe. Führen wir manchmal vielleicht eine innere Liste doch der Leistung. Ich bin hier Pastor, ich bin Prediger, ich bin der Hauptbeter oder Beterin oder ich räume immer das Gemeindehaus auf, vielleicht habe ich doch einen besseren Platz mir verdient. Ich weiß, wir denken das eigentlich. Eigentlich sagen wir, wir dienen gerne von Herzen. Und trotzdem, vielleicht erwischen wir uns dabei, doch vielleicht innerlich mal ein bisschen mehr von uns zu denken und vielleicht doch mal ein bisschen mehr Fokus auf das, was ich leiste in der Gemeinde, als auf die Gnade. Denn der Bruder denkt ja, er hat sich eine bessere Stellung erkauft. Und ja, es gibt ja Unterschiede. Machen wir uns nichts vor. Die einen dienen mehr als die anderen. Das stimmt. Aber manchmal kennen wir auch nicht das Leben des anderen. Vor allen Dingen, wenn wir vielleicht nicht so in tiefer Gemeinschaft sind. Vielleicht haben auch manche andere Gaben bekommen. Vielleicht sichtbarere Gaben. Ja, wie vielleicht der Prediger, der vorne steht. Und die anderen, die sind ja nur und machen vielleicht das Haus sauber, wenn alle von Montags bis Samstags woanders sind. Die sieht man dann halt nicht. Aber alles hat einen Teil am Leib Jesu und ist wertvoll. Und ich diene mehr und somit bin ich mehr, ist das Gift tatsächlich der Selbstgerechtigkeit. Und da muss man aufpassen. Und wir dienen nicht, um uns dem Vater zu beweisen, sondern aus der Liebe heraus. Und wir erinnern uns doch bestimmt an die Jünger Jesu, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ganz interessant. Jesus war mit den Jüngern unterwegs. Und wenn ihr mal genau prüft, werdet ihr definitiv eines feststellen. Die Jünger hatten von Anfang an ein Problem. Wer ist der Größte unter ihnen? Und das ging tatsächlich bis zum letzten Abend, wo Jesus das Abendmahl gab und dann auch festgenommen wurde im Garten Gethsemane. Er hatte ihnen immer versucht, ihnen zu erklären, ihr seid gleich. Hier gibt es keinen Größeren. Und trotzdem ist es immer, aber wenn du in dein Himmelreich kommst, die Plätze links und rechts neben dir, wem gehören die denn? Bestimmt mir, oder? Weil, ist ja klar, ich bin ja besser als andere. Ich bin vielleicht moralisch besser. Was hat Jesus gezeigt? Jedes Mal hat er ihnen gesagt, dass der Größte der Kleinste unter euch sein soll. Als letztes, selbst am Abendmahl, hatten die Jünger noch einen Streit, wer der Größte ist. Wie hat es Jesus ihnen gezeigt? Diesmal nicht nur mit Worten, sondern ganz praktisch. Er hatte nicht viel gesagt, bindet sich in Schurz um, setzte sich hin und wusch seinen Jüngern die Füße. Und wer das nicht kennt, das war damals eine der niedrigsten Arbeiten, die man tun konnte. Die staubigen, dreckigen Füße von Gästen wischen. Das war eine Arbeit für Diener, für Sklaven, aber doch nicht für Jesus Christus, den König. Deswegen auch Petrus, nein, nein, bloß nicht, das kannst du nicht machen. Ja, die waren geschockt, aber Jesus sagt, genauso soll es sein. Der Größte unter euch soll aller Diener. Und das ist ein Zeichen, was ich euch gebe. So soll es unter euch sein. Und deswegen dienen wir auch in erster Linie unsere Dienste. Und die sind wunderbar. Ob das Gesang ist, ob das Gebet ist, ob das Predigt ist, ob das der Ältestendienst ist, ob das Aufräumen ist, Geschwister besuchen. Alles dient nicht in erster Linie dem Vater. Natürlich machen wir das für Gott. Aber wir dienen einander. Lasten tragen. Im Galaterbrief. So erfüllen wir das Gesetz Christi. Was sagt er als nächstes? Also als erstes hat er gesagt, ich bin besser, weil ich mehr diene. Jetzt kommt der zweite Punkt. Ich habe nie dein Gebot übertreten. Das ist jetzt die moralische Keule. Das kennen wir auch vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir es kennen. Der ältere Bruder sagt im Endeffekt, ich bin moralisch besser. Schau mich doch mal an. Hast du das etwa nicht gesehen? Ich habe nie dein Gebot übertreten. Also ich bitte dich, guck mal den da an. Der ist doch viel schlechter als ich. Ich habe alles richtig gemacht. Ich bin der Vorzeigesohn. Ich bin der, der sich Gottes Liebe verdient hat. Ich bin der, der Anspruch hat auf eine Belohnung. Prinzipiell sagt er nichts anderes wie, guck mal, Vater, ich brauche doch keine Gnade. Ich habe immer alles gemacht, was du wolltest. Und ich habe auch nie dein Gebot übertreten. Da steht mir alles zu. Ich brauche keine Gnade, ich brauche Anerkennung. Aber du erkennst das gerade nicht an, weil dem da, der da gerade gekommen ist, ja, dem scheinst du ja alles zu geben. Aber das passt nicht zu meinen Vorstellungen. Und auch hier wieder, vielleicht auch eine Frage an uns. Gibt es das vielleicht manchmal, dass wir denken, ich bin geistlicher als andere? Vielleicht stabiler als andere, moralisch dann doch besser als andere oder nicht so schlimm wie der oder die. So eine stille, heimliche Liste der Heiligkeit. Wenn nicht, dann nicht. Wir müssen uns nicht überall sehen. Es geht auch nicht darum, dass wir uns überall wiedererkennen. Wenn wir uns nirgendwo wiedererkennen, schön. Aber wenn wir doch heute Morgen etwas merken, dann ist es doch wunderbar und dann sollen wir auch nicht traurig sein, dass wir so schlecht sind. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass Gott Möglichkeiten hat, an uns zu arbeiten. Wir mit Gott an uns gegenseitig arbeiten können. Es geht darum, ihnen ähnlicher zu werden. Nicht selbstgerechter zu sein oder sonst was. Und Selbstgerechtigkeit ist tatsächlich auch die Sünde, die man selber nicht sieht. Aber die spüren alle anderen. so schnell kann es gehen, dass wir vielleicht jemanden an der Rocklänge messen oder vielleicht an der Anzahl der Tattoos und sagen, naja, ich habe ja keine Tattoos, bin ja viel besser. Kann schnell gehen tatsächlich, ja. Und ja, es gibt Unterschiede, auch keine Frage. Aber die Frage ist, wir sind immer schnell sehr gerne mit dem Finger dabei. Aber wie schnell sind wir bei dem Herzen bei jemandem, wo wir fragen, ja, aber warum verhältst du dich denn so? Viel schneller ist der Finger oben bei einem Geschwisterteil, anstatt mit dem Herzen dabei zu sein und zu sagen, guck mal, mir ist da was aufgefallen, kann ich für dich beten? Warum machst du das? Oder kann ich dir irgendwie helfen? Wir sind eine Familie. Wir sind nicht da, um einander irgendwie auf den Finger zu zeigen, der oder die oder das, und sagen, ich bin moralisch besser, sondern einander wirklich zu helfen, anzuspornen. Der Hebräerbriefschreiber sagt es, anzureizen, anzuspornen, ja sogar zu provozieren zu guten Taten. Wenn man es richtig übersetzen würde, steht sogar provozierender, wenn wir es aus dem Urtext herauslesen. Also moralische Keule. Und jetzt kommt zum dritten Punkt, der dritte Punkt, die dritte Aussage, jetzt kommt die Anklage gegen Gott erst recht. Also erstmal, ich bin moralisch besser und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Warum hat er den Bock gewählt? Wir wissen also, der Vater hat das Kalb geschlachtet und er spricht hier von einem Bock. Das muss man historisch begreifen. Der Bock, wenn ich es ins Moderne übersetzen würde, würde es heißen, und du gönnst mir noch nicht mal den Dreck unter meinen Fingernägeln. Das wäre aus meiner Sicht eine moderne Übersetzung, weil der Bock war wirklich etwas, was damals geschlachtet wurde zu normalen Anlässen. Das Kalb hingegen, das war das Beste im Haus. Das hat man nur geschlachtet zu Hochzeiten oder zu ganz, ganz großen Festen. Und der Bruder sagt hier nichts anderes, guck mal, mir hast du noch nicht mal das Kleinste gegeben. Ich habe hier nie was bekommen bei dir. Ich bekomme weniger, als ich verdiene. Du behandelst mich unfair. Du gibst den anderen mehr als mir. Das ist nicht nur eine Beschwerde. Das ist Missgunst. Das sagt eigentlich Gott, du bist nicht gut. Und wenn wir jetzt mal schauen, woher kommt denn das eigentlich? Kennen wir das nicht irgendwo in den Anfängen der Bibel? Im 1. Mose, Kapitel 3, in den Anfängen, als der Teufel durch das Medium Schlange sprach mit den Menschen und sagte, Arivo, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß, an dem Tag, wo ihr von der Frucht essen werdet, werdet ihr sein wie er, unterscheiden Gut und Böses. Gott meint es nicht gut. Das ist genau das, was hier ist. Und auch der Bruder sagt, ich gönne meinem Bruder diese Freude nicht. Ich möchte sie für mich selbst. Und vielleicht erkennen wir uns hier wieder und sagen, naja, eigentlich sagen wir, ja, ich gönne jeden den Segen. Aber kann es vielleicht manchmal sein, dass in der Gemeinde irgendwas erzählt wird, jemand kommt freudig rein und sagt, ey, weißt du was, ich habe einen neuen Job bekommen. Ich habe dafür gebetet und ich weiß nicht, ich bin so dankbar und wir freuen uns innerlich. Aber kann es sein, dass vielleicht doch manchmal so die innere Stimme des Bruders kommt, ja, warum hört Gott meine Gebete nicht? Also ich bete doch auch schon so lange für einen Job oder für Gesundheit. Aber warum der? Warum die? Und vielleicht kommt dann die Sache, aber die dient doch gar nicht so viel. Aber moralisch bin ich da auch besser, aber warum hört Gott mein Gebet nicht? Kann es sein? Ich weiß es nicht, ob es so ist. Könnte sein, muss nicht sein. Wie gönnen wir die Freude anderen wirklich? Oder schauen wir am Ende vielleicht doch manchmal auf uns selbst? Aber glauben wir, dass die Liebe Gottes begrenzt ist? Gottes Liebe ist nicht begrenzt. Überhaupt nicht. Wir kennen das. Gott hat uns mit Jesus alles mitgeschenkt. Wir haben alles. Im Haus des Vaters zu sein bedeutet, alles zu haben. Aber manchmal schauen wir dann doch auf das, was andere haben. Kennt ihr das? Das Gras ist beim Nachbarn grüner als bei einem selbst grundsätzlich. Kennen wir irgendwoher. Ich habe mal Leuten gesagt, guck mal ein Beispiel, um es zu vereinfachen. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Tempel voller Geld. Ihr hättet alles Geld dieser Welt. Ihr könntet euch alles leisten. Und dann ist man unterwegs mit einer Gruppe und einer findet einen Cent. Und dann würdet ihr sagen, oder ich, oh, warum hat der den Cent gefunden und ich nicht? Das ist ja unfair. Also Gott, mal ganz ehrlich, ich möchte auch den Cent haben. Aber eigentlich hat man schon alles. Der Cent würde einen kein Stück reicher machen. Wir meinen manchmal, dass wir etwas bräuchten und ich verstehe das. Ich kenne auch Krankheiten, kann ich euch gerne Geschichten erzählen in meinem Leben. Aber manchmal schauen wir auf die Dinge, wo wir meinen, dass wir sie bräuchten, aber vergessen das, was wir bereits haben in Gott. Und das ist tatsächlich mehr und viel, viel mehr, als wir meinen, was wir bräuchten. Manchmal verlieren wir den Blick. Gottes Gnade ist kein Wettbewerb. Tatsächlich ist es ein Fest, wenn jemand zum Glauben kommt. Vierter Punkt, sagt er weiter. Nun aber dieser, dein Sohn, der gekommen ist. Nun aber, da dieser, dein Sohn gekommen ist. Das ist richtig bitter. Also erst in Leistung besser, moralisch besser. Vater, du hast mir das nicht gegeben. Und jetzt kommt der da. Wisst ihr, was das ist? Was das für eine Aussage ist? Das ist Distanzierung. Der ältere Sohn sagt nicht, mein Bruder ist gekommen, sondern er sagt ganz bewusst, dieser da, dein Sohn, das ist nicht mein Bruder. Das ist irgendwer, der hat unsere Familie verlassen. Das ist ein Halotri, der ist in die Welt gegangen, hat sonst etwas gemacht. Das ist bewusste Distanzierung. Er distanziert sich komplett. Mit dem da habe ich nichts zu tun. Das ist tatsächlich dein Problem, nicht meins, und der ist auch nicht Teil meiner Familie. Also er definiert Familie überhaupt nicht über den Vater, sondern über Leistung, Moral und ja, seinen Maßstab, wer in seine Familie gehören möchte. Damit sagt er eigentlich, hör mal Vater, nicht du entscheidest, wer mein Bruder ist. Ich entscheide, wer meine Geschwister sind, nach meinem Maßstab. Und hier dürfen wir uns auch gerne hinterfragen. Sind wir eine Gemeinde, die einlädt? Lieben wir alle Geschwister gleich? Oder kann es sein, dass wir manchmal sagen, ja, diese Gruppe, aber der da hinten nicht oder die da hinten nicht so. Ich kenne sehr oft, in der Welt ist das was Normales, Gruppenbildung. Bilden sich Gruppen, ist was Normales. In der sozialen Gemeinschaft, wissen wir, Soziologie und Psychologie, bilden sich Gruppen und manche Menschen mögen sich einfach mehr von der Chemie her oder Interessengruppen und sowas. Aber sowas gibt's in Gemeinden auch. Ist jetzt auch nicht das grundsätzliche Problem, wenn man Gruppen hat, Interessengruppen oder sowas. Die Frage ist nur, gibt's Unterschiede innerhalb dieser Gruppen oder unter diesen Gruppen? Ist das gegeneinander oder ist das miteinander, wenn es drauf ankommt? Reden die Gruppen übereinander? Sagen wir, die Gruppe ist besser als die andere? Grenzen wir aus? Grenzen wir vielleicht auch manchmal aus als Bund? Manche Gemeinden sind in Bünden, manche Gemeinden sind nicht in Bünden. Dann vielleicht kann es manchmal sein, kennt ihr diese Unterhaltung? Ja, wir schon in der FEG, aber die vielleicht die Calvinisten nicht oder die Arminianer nicht oder die, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, Charismatiker nicht oder sowas. Grenzen wir bewusst aus. Über Lehre müssen wir immer reden, das ist klar. Gottes Wort ist klar, Lehre ist ganz klar. Da müssen wir drüber reden, wenn es da Unstimmigkeiten gibt. Aber grenzen wir Geschwister aus und sagen, nee, der glaubt zwar an Jesus, aber gehört nicht zu mir. Müssen wir uns auch ehrlich mal hinterfragen. Und das Schöne ist aber hier, was der Vater macht. Müssen wir mal reinlesen. Der Vater sagt nicht, dieser, mein Sohn. Also er geht gar nicht drauf ein, was der andere sagt. Der Bruder sagt ja, dieser, dein Sohn. Er sagt nicht, ja, aber dieser, mein Sohn. Er sagt, dieser, dein Bruder. Er erinnert ihn an eine Wahrheit, die man sich nicht aussuchen kann. Wir alle, die hier sitzen, sitzen nicht hier, weil wir eine Familie sind, weil wir uns von Grund auf so lieben, weil wir irgendwie alle gleich aussehen, weil wir die gleiche Grundsatzfamilie haben, den gleichen Vater und die gleiche Mutter. Überhaupt nicht. Wir sitzen ja hier, weil Geschwisterschaft sich nicht definiert von der Urfamilie, sondern weil wir einen gemeinsamen Vater haben. Weil in uns das gleiche Blut fließt. Und jetzt mag jemand sein, wie in das gleiche Blut. Kann nicht sein. Du bist ja gar nicht mein Bruder. Ja, leiblich nicht. Aber fließt nicht in uns das Blut Jesus Christus? Ist nicht das, was uns verbindet? Der gleiche Vater? Wir sind alle vom gleichen Vater und in uns fließt alle das gleiche Blut. Denn hören wir nicht aus der Bibel, da ist weder Grieche noch Jude. Da sind alle in Jesus Christus eins. Und das muss unser Gedanke sein, denn wir sind alle erkauft durch das teure Blut Jesus Christus. Für uns ist Jesus Christus gestorben. Nicht, wir haben es gesungen, nicht weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnade, weil er uns so sehr lieb hat. Vorletzter Punkt. Sagt er, also erst diese Keule mit, ich habe mehr gedient. Zweitens, ich bin moralisch besser. Drittens, du hast mir nichts gegönnt. Viertens, der da gekommen ist, gehört eh nicht zu meiner Familie. Und jetzt, was er getan hat. Der aber, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat. Interessant, habt ihr mal reingelesen? Keine Bibelstelle und auch Jesus beschreibt das Gleichnis nicht so, dass in diesem Gleichnis dieser junge Bruder oder junge Bruder sein Hab und Gut mit Huren verprasst hat. Das lesen wir nicht. Im Urtext steht drin, er hat's verprasst mit allerlei, aber nicht explizit, wie er es verprasst hat. Die einzige Information, die wir haben, dass er das so gemacht hat, haben wir vom älteren Bruder. Jetzt können wir das so annehmen oder können uns hinterfragen, woher weiß der Bruder das? Der wusste noch nicht mal, dass der jüngere Bruder zu Hause ist. Der sagt nämlich, was ist denn das für ein Fest? Ja, dein Bruder ist zu Hause. Wusstest du das nicht sozusagen? Der wusste das nicht. Früher gab es kein Smartphone, früher gab es kein Social Media, früher gab es auch keine Zeitung. Der wusste gar nichts von seinem Bruder. Der war wahrscheinlich auch froh, dass er weg war. Und auf einmal ist der Bruder da. Woher wusste er, was er gemacht hat? Der ist ihm auch nicht hinterhergegangen. Jetzt könnt ihr selber belegen. Aber ich glaube, hier neigt jemand zur Übertreibung. Sagt, guck mal, ich glaube, du weißt noch nicht mal, was der gemacht hat. Der hat doch sicherlich sein Geld damit verpasst. Und er sagt noch nicht mal sicher. Er sagt Absolutismus. Das hat er so gemacht. Er treibt die Sünde des anderen, um selber besser beim Vater dazustehen. Er urteilt, ohne die Fakten zu kennen. Er verurteilt, um genau zu sein. Das ist genau das Gegenteil, was der Vater macht. Und das ist geistlicher Stolz in der gefährlichsten Form. Wie ist das bei uns? Vielleicht sagen wir, ja, ich verurteile niemanden. Aber ehrlich, ich bin ehrlich zu euch. Ich kenne die Gespräche, die ich manchmal führe, in stillen Kämmerchen. Vielleicht kennt ihr die, dass man vielleicht manchmal dann doch sagt, der hat schon was auf dem Kerbholz. Den könnte ich das und das auch zutrauen, dass der das gemacht hat. Vielleicht kennt er solche Gespräche? Vielleicht nicht. Vielleicht habt ihr solche Gespräche nie geführt mit Geschwistern oder so. Aber vielleicht kennt er ja solche Gespräche, wo man über andere redet und dann sagt, ja, aber da könnte ich mir vorstellen, dass da noch viel mehr ist. Ja, dem traue ich das zu. Ja, ich wette, der behandelt bestimmt seine Frau schlecht zu Hause. Das sieht nur hier jetzt nur so aus. Kann es manchmal sein, dass wir vorschnell urteilen, ohne Fakten zu kennen, sehr schnell über andere reden? Vielleicht finden wir uns da wieder. Und auch da, ja, es gibt Menschen hier, die vielleicht zu Hause schlimmere Dinge machen. Aber wo sind wir, die helfen, statt zu reden? Der Vater, der geht gar nicht drauf ein. Wisst ihr, was der Vater sagt? Er schließt das ab und sagt, er war verloren und er ist wiedergefunden. Wir sind alles Heimkehrer, meine Lieben. Der Vater geht nicht drauf ein, wie viele Sünden jemand getan hat oder wie er vor dem Vater kommt. Der Vater kleidet uns mit einem neuen Gewand ein. Verdeckt die Sünde zu. Liebe deckt viele Sünden zu. Liebe verzeiht, Liebe gibt Gnade. Er schaut nicht auf die Sünde, auf die Größe der Sünde, sondern auf die Größe der Umkehr. Weil es geht nicht am Ende darum, welche Sünde derjenige getan hat. Natürlich, Sünde sind alle, aber es geht am Ende um die Umkehr. Wir sind alle nach Hause gekommen. Und jetzt das Letzte, es ist eigentlich das Letzte und das mit das Härteste, was er sagt. Aber du hast für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Um genau zu sein, sagt er, und du hast für ihn das Beste gegeben. Und das ist genau das Gegenteil von Gnade. Der Bruder sagt, er hat sich nichts verdient, er hat versagt, er hat dein Vermögen vergeudet, er hat deine Liebe verspielt und er hat sich nichts verdient für das, dass du ihm das Beste gibst. Und jetzt müsste jeder sagen, Aha-Effekt. Das ist das Evangelium. Das ist tatsächlich das Evangelium, was der Bruder hier nicht erkannt hat. So ist der Vater mit uns allen. Niemand von uns hat sich irgendetwas im Hause des Vaters verdient. Sondern alle, wie sie hier sitzen, die wir alle gleich vor Gottes Thron irgendwann stehen, keiner besser als der andere, leben aus Gnade. Alle Heimkehrer, alle Wiederkehrer, jeder von seiner eigenen Sünde heimgekommen zum Vater. Und der Vater gibt für jeden von uns das Beste. Und was ist das Beste? Hier ist es das geschlachtete Kalb. Für uns ist es das geschlachtete Opferlamm, Jesus Christus selbst. Jesus Christus wurde geopfert am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir es uns verdient haben, nicht, weil wir moralisch gut sind oder viel dienen, sondern weil wir alle verloren waren. Und der Vater gibt das Beste für die, die es nicht verdient haben. Und das sind wir. Und ja, es gibt Unterschiede, aber alle sind in Jesus Christus gleich. Er gibt das Beste für uns, weil Gnade nicht verdient ist, sondern Gnade ist geschenkt. Und so kommen wir auch mit zum Schluss. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus Christus sagt dieses, und das ist vielleicht nochmal ein schönes Bild, dieses Bild vor zwei Personengruppen, aber eigentlich waren es keine zwei, es war eigentlich nur ein Volk, es waren Juden, es waren alles Juden, es waren vorhin die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die von einem Volk sind und es waren die Zöllner und Sünder sozusagen, wobei beide Sünder waren auf ihre eigene Weise, aber es war ein Volk, aber getrennt voneinander. Die einen dachten, ich bin moralisch besser, also bin ich beim Vater und die anderen, die sich wirklich als Sünder hingestellt haben, aber prinzipiell waren sie ein Volk und so stehen wir alle vor Gott. Und es ist nicht nur die Gefahr, die Sünde der Sünder, sondern leider auch die Härte der vergesslichen Frommen. Und man kann, vielleicht auch eine Symbolik dahinter, es war der ältere Bruder, manchmal kann man im Glauben älter werden und vergessen, wo man herkommt. Wie gesagt, das zeigt auch das Sendschreiben, das eine, wo es heißt, erinnere dich an die erste Liebe. Wir kommen alle von dem Ort wieder, wo wir waren, tut mir leid, dass ich sage, bei den Schweinen waren. Und wir sind alle neu gekleidet, nicht aus Verdienst, sondern aus Gnade. Und so sollten wir alle einander sehen und auch alle draußen sehen und das Evangelium mit Freude verkünden. Weil Gott ist ein Gott, der liebt und Gnade schenkt. Und wir sind alle erkauft durch das teure Blut Jesus Christus. Und so sollten wir einander sehen. Nicht mit dem Blick, was hat der andere getan? Wo ist der andere besser oder moralisch besser? Sondern wie kann ich meinen Nächsten dienen? Und davon gibt es ganz, ganz zahlreiche Gleichnisse. Und auch die ganze Bibel spricht davon, weil wir erinnern uns alle, Gott hat keinen Gefallen an Opfer. Gott hat Gefallen an der Barmherzigkeit. Und dienen ist nicht verdienen. Und moralisch gut sein ist nicht sündlos zu sein. Und wenn wir nur Freude verspüren, wenn wir etwas bekommen, dann haben wir vergessen, dass wir alle zusammen an diesem Leib Christi bereits alles haben. Jesus Christus. Und er gibt uns die Kraft, um uns zu verändern, um so füreinander da zu sein, wenn wir auch verstanden haben, wie wertvoll ein jeder ist. Nicht aufgrund von unseren Maßstäben, sondern von dem Maßstab der Gnade und der Liebe des Vaters. Und ich schließe mit Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Amen. Amen.